Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Pater Karl, kürzlich hat der Kardinal von Madrid beklagt, dass der Glaube in der Familie und durch das Bildungssystem nicht mehr weitergegeben wird oder kaum mehr. Das sei alles heute nicht mehr der Fall. Bringen wir gleich mal eine Zuschrift dazu. Ich kombiniere das gleich mit einer Zuschrift. Sehr geehrter Pater Wallner, als Mutter frage ich mich, wie man Kindern den Glauben an Gott als Quelle allen Seins vermitteln kann, besonders in einer Welt, in der viele nur das gelten lassen, was man sehen und messen kann. Wenn doch jede Existenz etwas voraussetzt, sei es ein Ursprung, ein Sinn oder ein Ziel, wie kann man Kindern helfen zu erkennen, dass hinter allem ein liebender Gott steht, wenn nicht nur Ursache, sondern auch Ziel unseres Lebens ist, mit herzlichem Dank im Gebet verbunden.
Also zunächst einmal, wir werden ja so geboren, dass wir eine lange Zeit eben jetzt der Erziehung brauchen. Wir kommen sehr, sehr unreif jetzt eben zur Welt. Wenn man sich anschaut, im Tierreich ist es oft anders. Also da werden die Tiere kommen auf die Welt und können dann sofort fast alles. Also wir sind ziemlich instinktfrei, dafür aber haben wir eine lange Zeit, wo wir jetzt eben Erziehung brauchen, um heranzureifen. Also faktisch ja bis in die Pubertät oder länger darüber hinaus nicht. Und da sind wir auch darauf angelegt, eben jetzt von anderen zu übernehmen, vor allem von unseren Eltern. Wir haben eine relativ rege Fantasie als Kind auch, deshalb leben diese Kinderfilme auch von Fantasien und Kinder nehmen das gerne an, wenn man ihnen dieses und jenes jetzt eben sagt, ohne es großartig zu hinterfragen. Das ist ja auch der Grund, warum wir dann im Erwachsenenalter oft Abbrüche des Glaubens haben, weil Kinder aus einer gewissen Naivität heraus oder nicht rauskommen aus der Naivität. Beispiel zum Beispiel die Mythologie des Christkinds, das man den Kindern erzählt, nicht? Und mir tut es dann immer weh, wenn mir dann Kinder sagen mit 12, 13, aber ich weiß doch, dass es kein Christkind gibt. Es gibt aber das Christkind, das ist das Wichtigste, was wir zu Weihnachten feiern, nämlich dass Christus als Kind geboren ist, aber es gibt das Christkind eben jetzt nicht als Engel, der dafür zuständig ist, dass der Weihnachtsbaum geschmückt wird und es dann bei der Bescherung jetzt eben läutet und solche mythologischen Sachen, die da verbunden sind. Nicht? Also wir sind darauf angelegt, dass wir solche Dinge gerne übernehmen, Nikolaus ist eine ähnliche Geschichte und so weiter, nicht? Aber eben dann müssen wir auch einen Erwachsenenglauben entwickeln. Das ist eben ganz wichtig, dass wir dann rauskommen aus dem Ganzen. Jetzt ist für die Eltern Folgendes wichtig, dass man den Kindern schon sehr früh jetzt eben den Horizont auf Gott öffnet. Und da braucht man auch Bilder, der liebende Vater im Himmel und Gott, der auf uns schaut und so weiter und so fort. Das ist richtig. Aber eben das alles bleibt nur etwas Angeredetes, wenn es nicht gedeckt wird durch das Zeugnis, dass die Eltern oder die Großeltern, ich sage immer, die Omas sind heute die wichtigsten Missionarinnen, jetzt eben den Kindern geben, weil die Kinder einfach schauen, was macht die Mama, was macht der Papa, ist ihnen das wichtig und so weiter und so fort. Also um jetzt ein Beispiel zu bringen, das heute ja nie mehr vorkommt, also wenn die Eltern nur mehr schimpfen, du musst in die Kirche gehen, du musst in die Kirche gehen, du musst in die Kirche gehen, also dann wird das also nicht prägend sein für das Kind, wenn es nicht sieht, dass es den Eltern jetzt eben wichtig ist. Aber wenn das Erste ist, dass die Eltern zeigen, uns ist es wichtig, in die heilige Messe zu gehen, wir knien dort und danach sagen, einfach dem Kind sagen, du, mir ist Gott wichtig, mir ist das ganz wichtig, weil der liebe Gott hilft uns ja und er ist für uns da. Also dann wird es sehr prägend sein für das Kind und es mitnehmen auf einen Weg des Glaubens. Und ich sage zum Schluss noch dazu, weil ich weiß, also viele schauen ja zu und wir haben unsere Gebetsbewegung, Gott kann ja dafür gegründet, aber viele Leute sagen, ich habe versucht, alles richtig zu machen. Trotzdem sind meine Kinder, meine Enkelkinder weg von Gott und der Kirche. Also Garantien gibt es nie, aber es gibt schon Wege es gibt schon Wege, wie man jetzt eben den Kindern das Herz öffnen kann, so damit sie sich dann selbst einmal, wenn sie erwachsen werden, frei und persönlich für Jesus Christus entscheiden.
Papst Leo sagte in Barcelona, Großeltern spielen im Leben der Familien eine sehr wichtige Rolle. Oft sind sie es, die sich um die Enkelkinder kümmern, während die Eltern arbeiten gehen. Und so helfen sie den Kindern mit Zuneigung und Hingabe, die Liebe zu Gott und zum Nächsten zu erkennen, damit diese in ihrem Herzen Wurzeln schlägt und sie eines Tages zu guten Männern und Frauen heranwachsen. Auch dazu gleich eine kritische Anmerkung von einer Zuschauerin. Leider ist auch die so oft erwähnte Generation der Großeltern, zumeist meine Generation, in Deutschland der Kirche vielfach weggebrochen.
Ja, da hat sich sehr viel geändert. Das ist tatsächlich wahr, ja. Also früher waren die Omas die, die in die Kirche gegangen sind. Jetzt sind die Omas Vertreterinnen der 68er Generation. Also weit, weit neben der Spur jetzt eben. Also weit weg vom Glauben auch, ja. Also das ist heute natürlich ein Problem. Aber doch ist da noch eine sehr große Dichte an Gläubigkeit bei den Großeltern da. Wir haben derzeit freilich auch das Phänomen, dass die Generation Z völlig unabhängig von Eltern und Großeltern jetzt eben zu Gott findet, im jungen Erwachsenenalter. Also dieses Phänomen wird sich verdichten, siehe die vielen Taufen in Frankreich, in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien. Bei uns mittlerweile steigen die Zahlen auch. Aber eben jetzt noch einmal, bleiben wir bitte bei den Großeltern und bei den Eltern. Also es war ja Papst Franziskus, der sogar einen eigenen Großelternsonntag eingeführt hat, um diese katechetische Dimension, missionarische Dimension jetzt eben der Großeltern zu betonen. Das ist, glaube ich, der Sonntag nach dem 26. Juli, Fest der Großeltern Jesu, Joachim und Anna, der Eltern von der Gottesmutter Maria. Und ich habe bei Missio das ja auch immer propagiert. Wir brauchen Missi-Omas, wir brauchen missionarische Omas. Also allein wenn du jetzt eben den Kindern aus einer Kinderbibel vorliest oder wie es bei meinen Omas war, die in die Kirche gegangen sind, meine Eltern auch, Gott sei Dank, ja, die mir den Glauben vorgezeigt haben. Aber dann eben, wenn die Oma einem, ich durfte mal mit so einem Bus mit burgenländischen Matronen, lauter so Omas und so weiter, haben mich die als pubertierenden oder vorpubertierenden Buben mit 12 Jahren, da habe ich noch so hohe Stimme gehabt, musste dort vorsingen, nach Mariazell mitfahren. Ich war der einzige Mann mit meinen 12 Jahren bei diesem Babuschkaster im Autobus. Und das hat mich sehr geprägt, auch in diese intensive Gläubigkeit aus meiner burgenländischen Nachbarheimat dort. Also das war einfach schön. Ja, und wir wissen zum Beispiel auch in Russland, also in den kommunistischen Ländern, wo ja der Staatsatheismus, also die Kirche nach Strich und Faden bekämpft hat, dass es dort die Babuschkas, die Großmütter waren, die dann eben den Glauben weitergegeben haben, weiter tradiert haben. Und das ist eben eine allerwichtigste Aufgabe. Es gibt ja den Spruch, Omas sind Mütter, denen Gott eine zweite Chance gegeben hat, weil hier die Psychologie sehr hilfreich ist. Die Eltern haben die Verantwortung für die Kinder und dann sind sie, man müssen streng sein und so weiter. Die Oma sitzt schon lockerer, die hat es schon hinter sich, die weiß schon alles. Ja. Und dann kann die Oma vor allem die Liebe und die Gute sein, während die Mama die Strenge sein muss. Da gibt es deshalb manchmal Spannungen, muss ich auch dazu sagen. Aber eben jetzt, also das ist doch etwas, und darum ist immer die Oma die Liebe, ja, also im Normalfall. Und deshalb haben die dann auch einen besonderen Zugang zum Herzen der Kinder, weil die Kinder wahrnehmen, also hier ist eine gewisse Lockerheit da, also hier habe ich eine Geborgenheit, eine Zärtlichkeit und so weiter, ohne jetzt eben zu fürchten, dass ich gleich wieder rumkommandiert werde, weil ich was falsch mache. Also die Omas haben eine riesige Chance, ja, die haben mehr Verfügungsgewalt eben jetzt über die Weitergabe des Glaubens, als es die Eltern haben.
Fünf. Natürlich funktioniert Glaubensweitergabe im Rahmen der Familie noch, funktioniert noch. Aber bei vielen und immer mehr stellt sich die Situation inzwischen so dar, das ist auch der Titel unserer Sendung, Großeltern gläubig, Kinder ausgetreten, Enkel ungetauft.
Ja, aber da kommt eben dieses Phänomen, das glaube ich noch war. Man muss ja grundsätzlich mal sagen, also wir müssen bei solchen Sendungen immer aufpassen, dass man da nicht Erwartungshaltungen jetzt eben weckt, die utopisch sind. Also die demografische Entwicklung ist katastrophal. Wir haben immer weniger Kinder. Da kamen jetzt gerade für Österreich die neuen Statistiken und da sind schon die Kinder eingeberechnet, die ja gar nicht eben jetzt von Einheimischen kommen und die andere religiöse Hintergründe und so weiter haben. Aber die es geht gigantisch nach unten. Von Deutschland habe ich zufällig, glaube ich, gehört, dass Deutschland 1 Million Kinder weniger hat, Menschen weniger, also Deutschland schrumpft und so weiter. Also das ist eindeutig. Und es ist gerade jetzt eben die Zahl der Christen, die hier sehr stark jetzt eben zurückgeht. Und man muss damit noch, dass die Weitergabe des Glaubens ja faktisch abgebrochen ist. Also ich weiß nicht, warum die Religionspädagogen und so weiter, also nicht Bußgottesdienste veranstalten für das, was sie eben nicht geschafft haben. Ja, weil da ist einfach etwas nicht gelungen in den letzten Jahren. Und offensichtlich gibt es andere Religionen, wo die Weitergabe des Glaubens, ja, so wenig ich das jetzt eben schätzen kann, aber scheinbar besser gelingt. Also wir haben hier echte Probleme. Man muss das mal evaluieren, das Ganze. Und natürlich auch die Glaubensweitergabe in der Familie, weil ich muss dann wieder jetzt sagen, wenn ich was Kritisches über Religionspädagoginnen sage, nicht, dann muss ich zugleich auch sagen, für mich sind, das habe ich ein paar Mal schon gesagt, Religionslehrerinnen und Religionslehrer Helden, ja, weil die eben Kinder vor sich haben, denen sie über den christlichen Glauben was sagen sollen oder vermitteln sollen oder wollen, ja, die null Voraussetzungen haben. Weil sie in der Familie gar nichts jetzt eben haben, gar nichts, weder ein Zeugnis noch gelebter Glaube, noch Kirchgang, noch sonst irgendetwas. Und dann sollen die dort eben jetzt Interesse erwecken für unsere Religion. Das ist so wie Interesse zu erwecken für irgendeine Galaxie da draußen, die weit weg ist und nichts mit meinem Leben jetzt eben zu tun hat. Das ist ein großes Problem. Aber eben wir brauchen uns nicht wirklich Sorgen, weil Gott macht immer sein Ding. Ja? Nur quantitativ wird es ganz anders werden. Wir haben tatsächlich diese Phänomene, dass Gott jetzt übers Internet, über die Influencer eine Generation gerade eben besucht, heimholt in den christlichen Glauben. Es entsteht in den Social Media, es entsteht Apologetik, Verteidigung des Glaubens. Also es kommen Leute jetzt eben zum Glauben, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Mein Ziel ist, dass ihr, die heute zuschaut, und da sitzen eben viele Omas, und entschuldigen, wenn ich bisher die Opas nicht thematisiert, ihr seid vielleicht noch wichtiger, nur Männer können das oft nicht so. Ja, also die sind ein bisschen blockiert manchmal wegen ihrer Nüchternheit und so weiter. Und die Oma ist der Ungenierte, Gott sei Dank, jetzt eben also den Glauben weiterzugeben, aus der Kinderbibel vorzulesen, mit den Kindern in die Kirche zu gehen, mit den Enkelkindern und so weiter. Aber ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, ergreift die Chance. Die jungen Leute, die heute jung sind oder geboren werden, Kinder sind, Jugendliche sind, brauchen bitte euch ganz, ganz dringend. Die brauchen ganz, ganz dringend, weil auch wenn ich das gelobt habe, was im Internet geschieht an Bekehrung, also die brauchen lebendige Menschen, ja, denen sie auch emotional nahestehen, die sie bewundern, ja, die brauchen die, damit sie eben jetzt wirklich entdecken, Jesus Christus ist Weg, Wahrheit und Leben, auch für mich.
Auf katholisch.de habe ich einen Beitrag zur Kenntnis genommen über und mit Wunibald Müller. Der hat ein Buch geschrieben, Enkel ohne Gott. Er hat selber Enkel, die offensichtlich da betroffen sind. Also seine Tochter oder weiß ich, wie viele Kinder er hat, weiß ich nicht, aber ist ausgetreten und hat noch 2 Enkel. Und er sagt, Taufe, Kommunion, Firmung, Sonntagsgottesdienst spielen für die Enkel keine Rolle mehr. Und ja, er empfiehlt Großeltern, du hast gerade gesagt, die jetzt zuschauen, wenn die Eltern der Enkel einverstanden sind, dass Großeltern ihren Glauben bezeugen, beten, von Gott erzählen, dann ist das in Ordnung. Andernfalls sei es problematisch, wenn man es gegen den Willen der Eltern der Enkel macht. Und die Glaubensweitergabe an die Enkel könne dann auch eine Chance sein, mit den eigenen Kindern, also den Eltern der Enkel, wieder ins Gespräch über Gott zu kommen.
Also liebe Omas oder Opas, wenn eure Kinder also nicht wollen, dass ihr den Enkelkindern da über Jesus erzählt, dann müsst ihr das bitte respektieren. Aber ihr könnt auch kluge Wege finden, wo das doch durch das Zeugnis jetzt eben geht. Weil die Kinder sind ja nicht blöd. Also die realisieren, was der Oma, was dem Opa wichtig ist. Und ein Mittel, das euch immer offen steht, aber ihr dürft es nicht euch da reinschieben und dann, was weiß ich, was vielleicht noch gegen eure Kinder tun, eure Kinder beschimpfen, weil sie das nicht tun und so weiter. Dadurch entsteht nur Distanz, das bringt gar nichts. Also ich habe die Klugheit, ja, ich kann euch da übers Fernsehen jetzt nicht Ratschläge, ich will jetzt konkrete geben, aber ihr seid alle ausgerüstet mit einem guten Instinkt und ihr habt alle den besten Helfer, den es gibt, um den Glauben weiterzugeben, nämlich Gott selbst. Ja. Also aktiviert diesen Instinkt und findet kluge Wege und ein Weg, der immer offen steht, ja, also auch wenn die Eltern absolut, also jetzt den christlichen Glauben fernhalten wollen von den Kindern. Die Omas, die Opas können immer beten. Und ich möchte, ich habe schon die, Entschuldigung, ich möchte kein Missio Werbefansch, aber das ist unsere Gebetsbewegung. Gott kann ein Gesetzchen Rosenkranz missionarisch vor 200 Jahren von unserer Gründerin Folin Marie Charicot, ja, Mutter der Weltmission, gegründet, damit man ein Gesetzchen für die 5 Kontinente betet. Ja, also jeder immer 5 und ein Gesetzchen. Und wir haben gesagt, ja, also der Glaube in Afrika und Asien ist lebendiger als bei uns. Und deshalb bitte eben jetzt, also Gott kann es gemeinsam, damit man auch konkret für einen jungen Menschen betet. Du kannst dauernd variieren, jeden Tag für jemand anderen und so weiter, aber konkret hier vor Ort. Ja. Und das kann eben dein Enkelkind, dein Urenkelkind sein, das können deine eigenen Kinder sein, das kann aber auch der kleine Mahmoud oder die Fatima oder die Aisha jetzt eben von nebenan jetzt eben sein, weil wir haben viele, viele Seelen, die heute Missionsnamen hier bei uns sind.
Lieber Pater Wallner, lieber Pfarrer Rimmel, ich höre mir sehr oft die Stunde der Seelsorge über YouTube im Handy an und feiere auch täglich die Mittagsmesse von Pater Karl mit. Ich hätte gern von Pater Karl gehört, wie schwerwiegend ein Kirchenaustritt ist. Meine Patenkinder kommen sich gut vor, weil sie aus der Kirche ausgetreten sind. Ihre Kinder sind auch nicht getauft. Ich bete seit 5,5 Jahren jeden Tag ein Gesetz in Rosenkranz für die beiden und ihre Familien bei Gott kann mit. Jetzt haben wir das dritte Mal diese Bewegung schon erwähnt hier in dieser Sendung. Jesus sagt, nur durch mich kommt ihr zum Vater. Wenn ich also aus der Kirche austrete, lehne ich also Jesus, seine Kirche ab, mit freundlichen Grüßen. Also die Schwerwiegend des Kirchenaustrittes.
Das öffnet ein Riesenthema, ja, wo ich persönlich mich outen muss oder immer schon geoutet habe. Ich bin absolut gegen den Kirchenbeitrag. Also das hat dringend gern neue Wege gesucht, um die Kirche aber auch gut zu finanzieren. Das ist das Problem, warum sich niemand traut, das anzugreifen, weil es derzeit ja noch funktioniert. Aber eben diese automatische Alimentierung und so weiter ist nichts. Wir sehen hier, wir sind eine Spendenorganisation, wie das zusammenwirkt, eben jetzt, wenn du darauf angewiesen bist, also materielle Hilfe zu erbitten und zugleich jetzt geschieht dadurch auch Glaubensweitergabe. Ich habe jetzt auch in Rom immer wieder darüber gesprochen, Fundraising ist Faithraising. Also wenn du Spenden erbittest, ja, dann muss dein Ziel sein, zugleich auch den Glauben weiterzugeben. Und bei uns kommt das Geld halt automatisch und deshalb sind wir auch zu wenig motiviert, den Glauben weiterzugeben. Schlussende. Ja, also Kirchenbeitrag ist nicht mein Freund, ja, um das mal so zu sagen. Und in Deutschland sagt man Kirchensteuer. Aber eben jetzt aus der Kirche auszutreten und diesen Solidaritätsbeitrag nicht zu zahlen, also das ist auch keine Kleinigkeit. Wir haben zum Beispiel bei Lukas in der Apostelgeschichte, schreibt er diesen Fall von Hananias und Sapphira. Damals hatten sie das Prinzip des Zehen. Also dass jeder 10 Teile, den 10. Teil seines Einkommens der Kirche, der Mission der Kirche zur Verfügung stellt und die verheimlichen das und die werden sehr, sehr streng bestraft. Ja, können es nachlesen in der Apostelgeschichte. Also eine Kleinigkeit ist es definitiv nicht, aus dieser Solidarität eben rauszugehen und die Kirche als konkrete Glaubensgemeinschaft zu unterstützen. Und das andere Thema ist vielleicht eine eigene Sendung, weil es ist ja nicht Apostasie, ja, also es ist nicht Glaubensabfall, aber es ist eine schwere Sünde, die dann eben auch kirchenrechtliche Folgen jetzt eben hat. Also deshalb bin ich absolut dagegen, aus der Kirche auszutreten. Ich bin absolut dafür, dass wir, solange wir dieses System haben, ja, und unsere Bischöfe, also ich bitte aber darum, dass es ändern, ja, das muss ich auch sagen, ja, aber dass wir uns da was anderes einfallen lassen. Aber bitte, also Kirchenaustritt ist nichts, auf das man stolz sein kann. Im Gegenteil.
Wie schwerwiegend sind die Folgen? Man meint ja immer nur, oder es ist so verbreitet, dann zahle ich halt keinen Kirchenbeitrag mehr oder keine Kirchensteuer mehr und das war's. Aber es gibt kirchenrechtliche Folgen. Du bist jetzt der Good Cop, ich mache mal der Bad Cop und nenne diese Folgen. Wer austritt aus der Mitgliedschaft der Kirche, verliert das Recht, Sakramente zu empfangen, kirchliche Ämter zu begleiten, Tauf- oder Firmpate zu sein, Mitglied von pfarrlichen oder diözesanen Räten zu werden oder diese zu wählen, sowie Mitglied in öffentlichen kirchlichen Vereinen zu sein. Weil eben der Kirchenaustritt als eine willentliche und wissentliche Distanzierung von der Kirche betrachtet wird, insofern ist er eine schwere Verfehlung gegenüber der kirchlichen Gemeinschaft.
Ja.
Und die betreffende Person, die austritt, nur noch die kirchenrechtlichen Konsequenzen oder Einordnung, verstößt auch gegen die Pflicht, die Einheit mit der Kirche zu wahren und sie finanziell zu unterstützen.
Ja.
Mal kurz auf den Punkt gebracht.
Bei mir löst es wahnsinnige Frustrationen aus, ja, weil es eben so ist, ja, und also das sind eben die Regelungen, die da sind, nicht? Und wir wissen aber alle, und ich weiß auch Leute, die aus der Kirche ausgetreten sind und die teilweise gläubiger sind, als die, die ihren Kirchenbeitrag jetzt eben zahlen, vielleicht nur aus kulturellen Gründen, damit sie dann ein kirchliches Begräbnis oder so haben können oder weil es ihnen eh wurscht ist, also diese paar, weil sie es eh haben und das Geld jetzt eben zahlen können. Also das sind wahnsinnige Verwerfungen, die wir hier haben und wo ich eben sage, ich leide darunter, löst Frustration bei mir jetzt eben aus, weil man es, glaube ich, eben noch jetzt, der Kirchenbeitrag wird in ein paar Jahren eh nicht mehr funktionieren. Es ist ja die Zahl der Katholiken immer weniger. Wir hatten mal einen Bericht im Priesterrat, wo Kardinal Schönborn dann in Tränen war, wo ein junger Pfarrer, zwei junge Pfarrer nicht erzählt haben aus einer ländlichen Gemeinde, die Zahl der Katholiken wird immer weniger, durch den Kirchenbeitrag kommt immer weniger, immer mehr Kirchen sind zu erhalten und so weiter. Und wie er dann ein Diagramm gezeigt hat, also wie es schon jetzt nicht geht und immer weniger gehen wird. Ja, also wir müssten uns andere Dinge überlegen, das glaube ich wäre sehr wichtig. Das wäre vielleicht meine Sache dazu. Das andere muss ich einfach so stehen lassen. Noch einmal, das ist kein Kavaliersdelikt. Ich habe für vieles Verständnis. Es ist aber zumindest eben jetzt in der Kategorie einer schweren Sünde. Und es gibt dann eine ganze Bandbreite auch an Motivationen, warum aus der Kirche austritt. Manche zahlen, ich glaube, da gibt es sogar Diözesen in Österreich, wo das möglich ist, eben jetzt für andere Dinge, andere Bereiche jetzt eben der Kirche ein und so, aber sind offiziell ausgetreten. Also das ist ein Mischmasch von verschiedenen Lösungen. Nichts ist glatt, nichts ist ordentlich. In Österreich ist das etwas, was definitiv nicht halten wird, auch eingeführt worden ist, um der Kirche zu schaden und hat aber dann sofort funktioniert, wie das unter den Nationalsozialisten eingeführt worden ist. Damals war die Solidarität mit der Kirche groß. Heute jetzt eben, wo wir nicht mehr vermitteln als Kirche, was die Leute davon profitieren, erleben wir dann halt, wie mir ein Pfarrer vor kurzem erzählt hat, nicht? Also die Leute sind 18 Jahre alt und dann bekommen sie die erste Vorschreibung für den Kirchenbeitrag und dann tritt eben ein Drittel der 18-Jährigen tritt sofort aus der Kirche aus. Also das sind Zustände, die einfach nicht gehen. Ja, und noch einmal, Kirchenaustritt ist nicht in Ordnung. Es ist aber meines Erachtens auch nicht in Ordnung, dass das hier nicht intensiv zumindest gesucht wird, neue Wege der Finanzierung, auch wenn dann nicht so viel jetzt eben da wäre, dann wäre eben diese berühmte Entweltlichung auch gefordert, die ja Papst Benedikt XVI., der dieses System in Deutschland und in unseren Ländern sehr gut kannte, gefordert hat.
Wobei wir noch eine Sache anmerken können, das haben wir schon an anderer Stelle in der Stunde der Seelsorge gemacht. Bis 2012 wurde in Deutschland der Kirchenaustritt als mit Exkommunikation bewertet, weil als eine schismatische Positionierung gesehen wurde. Und da hat der Vatikan Bedenken dagegen geäußert. Schon, glaube ich, das war schon 2006. Die haben nämlich gesagt, das kann man so nicht einfach machen, weil ja bei denen, die austreten, der Wille zum Verbleiben in der Glaubensgemeinschaft bestehen bleiben könnte. Und das ist ja eine Situation, die ich zumindest heute oft erlebe. Die Leute sagen ganz klar, ich bin nicht wegen den Skandale ausgetreten. Die gibt es woanders auch.
Ja.
Ich bin nicht ausgetreten, weil ich ein Problem mit dem Glaubensartikel habe. Überhaupt nicht. Ich bin einfach ausgetreten wegen dem Geld. Ich wollte nicht so viel Kirchensteuer zahlen, sage ich natürlich. Wenn du viel Kirchensteuer zahlst, dann verdienst du halt auch viel. Ja. Und steuerlich kann man sie auch noch Geld machen. Sagen ganz klar. Und dann sagen solche Leute oft, ich betrachte mich nach wie vor als gläubiger Katholik. Ja. Jetzt kommen solche Leute zur Kommunion. Ich kann die Kommunion nicht verweigern in diesem Fall.
Ja. Gut, wir können die Kommunion grundsätzlich ja nicht verweigern. Ja, wir können nur ins Gewissen reden, und wenn wir merken, das ist sowieso bei allen Sachen so. Aber es ist diese Motivationslage, aus der Kirche auszutreten, eben sehr verschieden. Tatsächlich, wenn jemand austritt, um Moslem zu werden oder Buddhist, oder weil er explizit Atheist ist, ja, und sagt, dass ich werde dann nicht der Glaubensgemeinschaft unterstützen, wo ich nichts glaube von dem, was die sagen, das ist Apostasie, das ist Glaubensabfall, und die wurde schon in der alten Kirche, also eine der drei Hauptsünden, nicht in der alten Kirche, also mit Exkommunikation jetzt eben bestraft. Der will nicht dazugehören, der gehört auch nicht mehr dazu, und das ist für uns wirklich also ein totes Glied jetzt eben am Leib Christi, weil zum Leib Christi gehören auch die, alle, die getauft worden sind. Also, und dann gibt es, gibt ja auch Konservative, die sagen, also so wie die Kirche, das Wischiwaschi und so weiter und so fort, und da trete ich aus, ja, weil das will ich nicht finanziell unterstützen, was da eben jetzt an Oberflächlichkeit oder eben auch an Heretischem eben betrieben wird. Das gibt es auch, ja, dass man wegen der Fehler der Kirche jetzt eben austritt, weil man eine intensivere Gläubigkeit hat. Ja. Aufpassen, würde ich sagen, auch in dieser Richtung. Nicht? Und dann gibt es Leute, die einfach sagen, ja, ich bin jetzt nicht mehr gläubig als vorher und nicht weniger gläubig als vorher. Das Geld will ich mir nicht leisten, kann ich mir nicht leisten, so viel ist mir das nicht wert. Ja. Aber ich möchte doch in die Kirche gehen zu Weihnachten und ich bete auch täglich meinen Vater und so weiter. Also das ist eben sehr gemischt. In Österreich läuft es, glaube ich, so, dass nach einem Kirchenaustritt, der ja vor dem Staat erklärt wird, dann, glaube ich, die Bischöfe den Ausgetretenen anschreiben und ihn dann um eine Klärung bitten. Bitte um Entschuldigung, bin da aber nicht genau informiert darüber. Da sage ich jetzt vielleicht einen Blödsinn. Aber das ist ein Thema, das insgesamt, glaube ich, also unsere Aufmerksamkeit brauchen würde in den nächsten Jahren. Denn wir wollen ja nicht weniger werden, wir wollen ja mehr werden. Und wir wollen, dass die, die dabei sind, auch besser wissen, warum sie dabei sind, dass sie davon profitieren. Und ich sage allen, die jetzt da dabei sitzen und vielleicht ausgetreten sind oder überlegen, auszutreten, bitte tut's das nicht oder kommt's wieder zurück eben jetzt. Also wir brauchen euch und die Kirche braucht euch. Und es ist, wie gesagt, kein Kavaliersdelikt. Ja. Also bitte, auch wenn vieles schief läuft, ja. Also ich kenne die Kirche besser als ihr alle, ich hätte mehr Gründe auszutreten als ihr, liebe Leute, ja. Also bitte, weil ich die Sache besser jetzt eben kenne. Im Gegenteil, das, was ich an der Kirche jetzt eben erlebe, ja, auch an Unvollkommenheit, natürlich wahnsinnig viel Heiligkeit, also das ist wirklich auch faszinierend, aber was ich da an Unvollkommenheiten erlebe, das bestärkt mich in dem, ja, weil die Kirche ist ein Wunder Gottes, ja, also wenn sie nur Menschenwerk wäre, wäre sie schon längst untergegangen.
Pater Karl, wir reden ja in der Sendung Großeltern, gläubig, Kinder ausgetreten, Enkel ungetauft. Am Schluss noch eine Frage, die sicher auch viele bewegt, die jetzt zuschauen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil wir eigentlich schon am Ende der Sendung angelangt sind. Was sagen wir Großeltern, Eltern, die Angst haben, dass die eigenen Kinder, Enkel, nicht in den Himmel kommen, weil sie ungetauft sind?
Also da gibt es ein klares Wort vom heiligen Johannes Paul II. In Evangelium Vitae. Ja, also die können die sichere Hoffnung haben, dass ihre Kinder gerettet sind. Die sichere Hoffnung. Ja. Also keine panische Angst, aber auch Gebet. Ja, Gebet eben jetzt für die Ungetauften. Aber eben jetzt also nicht eine Höllenangst zu entwickeln. Nein, ja, also wir dürfen bitte wirklich die sichere Hoffnung haben, dass Gott ja will, er will ja 1 Timotheus 2,4, dass alle gerettet werden. Ja, Gott ist kein Kerkermeister, sondern die Tür, die er allen öffnen möchte, und da müssen wir natürlich was tun dazu, das ist klar, aber die Tür, die er allen öffnen möchte, ist die Tür in den Himmel.
Also wir reden.
Vater uns im Himmel. Ich bete schon.
Nein, ich möchte noch was zu sagen. Wir reden jetzt nicht über Ungeborene, sondern grundsätzlich, wenn die Kinder und Enkel nicht getauft sind. Grundsätzlich.
Ach, ja. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Also dann möchte ich euch das Praktische eben empfehlen, ein Gesetzchen Rosenkranz täglich für diese ungetauften Kinder, damit sie zur Taufe finden und dann ein großes Vertrauen darauf haben, dass Gott alle an sein Herz ziehen möchte. Unbedingt darauf vertrauen, dass Gott alle liebt. Und wenn ihr ja mit der Leidenschaft eurer Seele für diese ungetauften Kinder, Enkelkinder betet, dann wird Gott diese Gebete sicher unfehlbar erhören. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch eure Kinder und Enkelkinder, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für die Zuschriften, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mögen der liebe Gott Sie und Ihr Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.